Crisis, what crisis? 9. Staffel, konstruktiv in die Zukunft. Folge 10, Führung in fragilen Zeiten, authentisch und empathisch bleiben. Herzlich willkommen bei Crisis, what crisis? Dem Leadership Talk mit Uwe Dotzlaff, Sven Adomat und Manfred Stockmann. Inspirationen, Anregungen und Gedanken zu Führungsthemen, nicht nur in unruhigen Zeiten. Wir sprechen über den Umgang mit Krisen, mit unvorhergesehenen Situationen, über die Bedeutung von Strategien, Szenarien, Selbstführungskraft und mentaler Stärke. Wie gelingt Führung auch unter ungünstigen Bedingungen? Wie wappnen wir uns selbst, um klar, fokussiert und entscheidungsfähig zu bleiben? 14-tägig, kompakt, um die 20 Minuten und gut geeignet als Braincake für zwischendurch. Und herzlich willkommen hier wieder bei Crisis, what crisis? Und wir hoffen, Uwe bleibt heute bis zum Ende der Episode bei uns. Wir sind ja noch im Schwung der vorhergehenden und in dieser Folge, dass die Gewitter an ihm vorüberziehen, ihn in Ruhe lassen und seine Sendemasten und Leitungen. Und es trifft uns ja aber schon ins Thema hinein, denn wir waren zwar agil, aber wir wollen jetzt mal so, was heißt Führung in fragilen Zeiten oder in einer fragilen Umgebung, die wir dort haben. Aber auch unter dem Aspekt, wie können wir dabei authentisch und empathisch bleiben? Was heißt überhaupt authentisch? Wie viel Empathie? Ich habe jetzt erstmal keine Ahnung. Wir haben viele Definitionen und hoffentlich in diesen nächsten 22 Minuten kommen wir da dran. Wer möchte?
Weiß nicht, ich nehme mal den ersten Teil. Es waren ja ein Haufen Fragen jetzt, ne? Und diese ganze Geschichte nach Fragilität, ne? Wirklich agil zu bleiben, beweglich zu bleiben in einer fragilen Zeit. Der Sender bricht zusammen oder die Leitung bricht zusammen oder irgendetwas. Irgendwas ist ja immer und jeden Tag zerbricht etwas. Aber wenn etwas zerbricht, müssen wir wieder reagieren. Also dieses in fragilen Zeiten zu agieren, ne? Und dann auch agil zu bleiben, das ist ja eine hohe Herausforderung. Und ich glaube, das ist auch eine Fähigkeit von Führungskräften, die in solchen unsicheren Zeiten sofort immer wieder ein Team hinter sich haben. Ich sage nicht eine fertige Lösung, sondern ein Team hinter sich haben, das in der Lage ist, mit ihr gemeinsam diese neue Situation anzunehmen. Erstmal nur anzunehmen. Ob sie eine Lösung haben, wissen wir ja noch nicht. Ich nehme es jetzt erstmal an und ich weiß, mir wird niemand bei dieser permanenten Veränderung im Stich lassen oder ich hoffe darauf. Und wenn ich dann eine Führungskraft bin, die dazu in der Lage ist, dann gehöre ich genau auf diesen Posten.
Aber du kämpfst natürlich gegen mächtige Gegner, weil im Endeffekt geht es ja um Stabilität. Also jeder Mensch hat ein Bedürfnis nach Stabilität. Und ich kann natürlich jetzt ganz fiese, manipulative Tricks anwenden, um das bei dir zu bedienen. Und die heißen in der Regel nicht, ein positives Zukunftsbild zu bauen, sondern die heißen eher, ich verspreche dir das Goldene vom Himmel, ich verspreche dir, wir gehen zurück zu alten Zeiten, ich verspreche dir, du musst dich nicht verändern. Und ich kann das mit starken Bildern, mit starken Emotionen halt verbinden für dich. Das ist aber der manipulative Gegner, gegen den du dann jetzt kämpfen musst. Und ich glaube, darum würde ich noch an einer ganz anderen Stelle ansetzen. Meiner Meinung nach gehört dazu, wenn deine Führungskraft tatsächlich authentisch arbeiten soll, dann funktioniert es nur dann, wenn sie ein Weltbild, ein Menschenbild und ein konstruktives Bild im Hintergrund für sich hat. Wenn sie das nicht hat, falsche Führungskraft.
Da hätten wir jetzt einige sehr prominente Beispiele, die wir gerade so sehen und nach dem Motto, was ist eine gute Führungskraft und was nicht. Ne?
Ja, das Problem daran ist halt, dass man, wenn man in die Manipulation geht, ja durchaus auch Erfolge erzielen will und dann ist so diese blöde Phrase, die Geschichte wird es dann eher in Zukunft erzählt sein und man kann in Zukunft gucken, hat das funktioniert oder nicht funktioniert. Ja. Das ist natürlich für ein Unternehmen, finde ich, nicht ein Fundament, mit dem ich arbeiten wollen würde.
Gar nicht.
Weil ja gerade momentan diese ganze Diesel-Affäre-Geschichte oder die Prozesse, die jetzt gerade die Urteile, also wenn wir das jetzt hier aufzeichnen, sind gerade die letzten Tage die Urteile gesprochen worden. Und da kam dann eben auch das Thema nochmal mit auf. Naja, bei Winterkorn laufen ja die Prozesse zum Beispiel noch. Und da kamen wir dann eben auch auf das Thema, war der jetzt eine gute Führungskraft? Nee, also als Führungskraft im Endeffekt ein Totalausfall, weil das Umfeld, das er da geschaffen hat, war ja auf Fehler, Vertuschung, Vermeidung, dieses und jenes, einer gegen den anderen. Jetzt mal Blick von außen. Und aber trotzdem hat er ja VW erstmal scheinbar erfolgreich irgendwo hingeführt, hat Porsche einkassiert, hat dieses gemacht und so weiter. Ne?
Ja, das ist das, was, wo ich jetzt, ich hätte vor, weiß ich nicht, vielleicht vor einem oder zwei Jahren hätte ich Sven komplett widersprochen, sofort, und hätte gesagt, wow, deine Erklärung ist temporär und das erledigt sich von selbst, weil die Menschen sind viel zu klug, als dass sie sich das über eine lange Zeit gefallen lassen. Dann bringst du Winterkorn, ja, und da haben ja alle partizipiert von diesen, ja, und vielleicht war ihnen teilweise auch gar nicht bewusst, dass sie in ein riesiges Betrugsmanöver involviert waren. Jetzt von den mehr oder weniger bekannten Persönlichkeiten, von denen ihr sprecht, da wissen ja alle, das ist Manipulation, was da läuft, das ist gar nicht die Realität, das ist eine völlig weltfremde Interpretation der Gegenwart. Alle wissen davon, sie partizipieren davon oder sie haben Angst davor. Und Angst ist ja dann, das haben wir ja schon mal in anderen Folgen, ne, besprochen, ein ganz, ganz schwieriger Gegner. Nämlich jetzt zu sagen, hey, wenn du jetzt eine Führungsperson bist, in so einer Situation, wo deine Mitarbeiter Angst haben, die Wahrheit zu sagen, sich zu wehren, auf die Straße zu gehen oder. Es gibt ja nicht viele davon. Und die Macht der anderen scheint dann ja so groß zu sein. Ich will jetzt nicht über die Rolle der Medien sprechen, weil das ist ja auch im Unternehmen dann so. Wenn die Macht dann wieder so groß ist, in dieser Manipulation oder auch in der Erzeugung von Angst oder von anderen Dingen, dass der Mensch wie gelähmt dasteht und mitmacht.
Sven hatte ja die positiven Eigenschaften als Basis letztendlich, da habe ich ihn mir jetzt eigentlich reingegrätscht, aber du, Sven, du willst ja die positiven Eigenschaften, die ich brauche, um Authentizität überhaupt zu leben und richtig zu transportieren, weil die anderen sind ja auch authentisch, nur docken halt da nicht an, ne?
Ja, also ich glaube, wir haben ja mit authentischer Führung ja durchaus sogar ein Konstrukt, wo man wissenschaftlich auf die Dimension gucken wollte. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass das vermutlich noch einen Schritt davor wir hingucken müssen. Und ich habe bewusst ja diese Idee eines Menschenbildes genommen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel für mich immer relativ leicht, ich mache es mir ganz, ganz einfach, ich nehme einfach einen Humanismus, dann hätten wir die Würde des Menschen an einer der ersten Stellen. Dann hätten wir irgendwann aber auch sowas wie Rationalität und Wissenschaft.
Ja.
Als ein Grundfaktor darin und sowas wie Toleranz und Empathie und Verantwortung und Engagement. Dann brauche ich nicht mehr so viel über viele andere Dinge reden, wenn ich das wertebasiert umsetze in meiner Führung. Wenn ich das aber nicht habe, also wenn ich daran nicht glaube, also oder das zumindest mit Füßen trete alles, dann wird es ganz schwer, einen gemeinsamen Nenner zu finden.
Und dann, wenn ich so eine Enklave habe, in der deine Werte, ne, diese edlen, edel sei der Mensch, hilfreich und gut, ne, wenn ich diese Enklave da habe, ne, die muss ich dann in einer Welt bewegen, in der das möglicherweise nicht immer so ist und dort andere Werte gelten, Neid, Gier, Missgunst, Größenwahn, was weiß ich, Zynismus, solche Werte. Und jetzt in dieser Enklave, in dieser Blase zu leben mit meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und 360 Grad, die gehen ja dann auch irgendwann mal wieder da raus in die für sie reale Welt. Und dann müssen sie dort in einer anderen Welt vielleicht sich mit anderen Begebenheiten engagieren. Und dieser Zwiespalt, der dann entsteht, gehe ich denn dann immer wieder in die Firma und da ist die Welt Friede, Freude, Eierkuchen, ist sie ja nicht. Weil die Einflüsse ja nicht nur über die eigene Erfahrung, sondern auch über die Umwelt der Firma immer wieder mit reinkommen. Und das braucht wirklich Kraft und Stärke und Stehvermögen und alle deine Werte, die du eben gesagt hast. Und ich befürchte oder ich sehe gerade in der Gegenwart einen immer stärker werdenden Werteverfall, gerade in diese Richtung. Ist jetzt kein Aufgeben oder so, weil sicher werden sich authentische und kräftige und mutige Menschen als Führungskräfte dann auch wieder irgendwann durchsetzen. Definitiv.
Okay. Und daraus können wir jetzt, also ich glaube, dass mir war nur wichtig, das ist wahrscheinlich das eklatantere Problem, als jetzt irgendwo in ein Unternehmen authentische Führung reinzukippen und die Buzzwords zu nehmen von den Dimensionen, die da drin sind. Weil wenn du jetzt anfängst, die Form von authentischer Führung aufzumachen, dann ist da sowas wieder von Selbsterkenntnis drin, also Selbstkenntnis oder Selbsterkenntnis drin. Da ist irgendwas Ethisches drin. Wenn das Ethische da drin ist, dann ist die Frage, was ist dieses Ethische, ne? Also was sind die Werte, die dahinter stehen? Und da ist auch eine Fähigkeit, mich selbst zu regulieren drin. Das wären Grundideen, die wir eben bei authentischer Führung ja haben und die man dann auch in diesen Konstrukten in der Wissenschaft letztendlich messen würde, also die man sich anschauen würde. Nur die sind, ich will jetzt nicht sagen, die sind nichts wert, wenn der Rest fehlt. Ne? Also wenn ich im Endeffekt auf einem komplett falschen Fundament da losgehe.
Ja. Aber das heißt ja auch, dass sich die Leute erstmal geeinigt haben müssen über diese Werte, über diese Basis, die gemeinsame, die sie jetzt dann als Bewertungsmaßstab nehmen. Ne?
Ja, aber auch nicht nur geeinigt, sondern sie müssen sehen, dass es die richtigen Werkzeuge sind. Und dann brauchen sie, glaube ich, auch ein gewisses Maß an Standfestigkeit, also an Durchhaltevermögen, an Nachhaltigkeit auch, ne? Wenn wir dieses viel strapazierte Wort einfach benutzen und sagen, ich muss dann schon daran glauben und Glauben basiert auf Vertrauen. Und all diese Werte, ne, die wir da haben, boah Leute, da müssen wir aber ganz schön ackern, wenn wir diese verschiedenen Erfahrungswelten zueinander bringen.
Naja, um den Wortkarlauer da jetzt reinzubringen an der Stelle, manche Leute, die an etwas geglaubt haben, mussten ja auch deswegen dran glauben. Also das ist ja auch eben etwas, was so der Fall ist. Also wie schaffe ich es denn jetzt als Führungskraft in der fragilen Umgebung, in dem, was da alles im Umfeld ist, wo kriege ich meine eigenen Ankerpunkte her? Wie schaffe ich es? Wie weit authentisch darf ich sein? Wann werde ich eventuell angreifbar, also negativ angreifbar, weil ich was geöffnet habe? Wie viel Vertrauen brauche ich drumherum? Also das sind ja viele Faktoren, die eine Rolle spielen, ne?
Ja, und eben der Aspekt, den wir jetzt tausendmal tangiert haben, was mache ich, wenn ich aufrichtig und transparent bin, aber alle anderen nicht?
Ja, ist das. Wenn ich in so einer feindlichen Umgebung, dann kommen ganz viele, na, du kannst dein Stehvermögen oder dein Mut oder deine, ja, Bruce Springsteen, ne, kann sich seinen Mut sicherlich leisten, das weltweit zu sagen, obwohl er massiv bedroht wird, ja, durch bestimmte Personen. Aber vielleicht in meinem Mikrokosmos kann ich das möglicherweise nicht. Die Frage wird ja kommen irgendwann mal. Sind die Einflüsse von außen stärker als mein Stehvermögen in einem total tollen Team? Ne? Ist die Frage.
Damit hätten wir dann, finde ich, immer den nächsten Punkt von einer Grundhaltung. Den hatten wir schon in einer anderen Folge. Also letztendlich, wenn ich eine positive Denkweise darüber gehe, dann suche ich die Aspekte in den Situationen, die für mich gut sind. Und ich konzentriere mich auf die. Und das ist, glaube ich, dann auch der nächste Schritt, der da folgen muss. Also ich muss diese positive Haltung behalten. Dann geht das auch in der feindlichen Umgebung, ne? Also in jeder Situation dann die Chance und die Entwicklung und den positiven Teil zu sehen. Ich glaube, wir sollten alle realistisch sein, wie lange geht das oder wie feindlich darf es sein, ne, damit das funktioniert. Es ist halt schon eine große Herausforderung.
Und das Zweite ist, es reicht ja nicht, wenn ich das für mich entdeckt habe und dabei auch vielleicht wieder einen Sinn erlebe, sondern ich muss dann ja auch in der Lage sein, wenn ich authentisch als Führungskraft das machen will, zu vermitteln an meine Mitarbeiterinnen, ne? Und das zu vermitteln, und dass die mir dann auch folgen, ja, das ist natürlich nochmal die nächstgrößere Herausforderung, weil alle ringsrum schießen darauf, du musst anders sein, ja, du musst gierig sein, du musst immer weniger arbeiten, ja, wenn ich diese Diskussion, ich kann die gar nicht mehr hören, es hat gar keiner gesagt, dass die Menschen mehr arbeiten sollen, sondern ich höre immer nur, die Menschen sollen die Zeit anders einteilen und dass wir wenig arbeiten in Deutschland. Okay, das kann ja so sein. Ich habe letztens ein junges Paar kennengelernt, die sind gerade im Studium fertig, ja, und arbeiten zusammen 40 Stunden in der Woche, haben aber keine Zeit mehr für ihre Freizeit. Aber dann die Frage, ja, und das könnt ihr euch leisten? Ja, daran arbeiten wir, ja. Wir wollen mehr Geld haben für das. Es ist auch in Ordnung, ne, wenn denn in dieser wenigen Zeit die Effizienz enorm steigt. Und bei Effizienz, da gehen ja alle Licht an bei bestimmten Leuten. Die sagen, du willst das Band jetzt schneller stellen. Nein, das will ich ja gar nicht. Sondern ich möchte, dass du deine Ressourcen und deine Potenziale in einer Effektivzeit so einsetzt, dass dann möglicherweise in kürzer Zeit mehr rauskommt. Aber wenn die Gesellschaft ringsrum, das meine ich mit so feindlichen Einflüssen in die Firma, sagt, die Anstrengung kannst du meiden, ja, du musst diese Anstrengung gar nicht unternehmen, darüber nachzudenken, das ist jetzt, sondern du kannst einfach dich hinsetzen und sagen, die Welt gibt dir sowieso alles, bis zum totalen Stillstand.
Wobei ich da ein bisschen widerspreche jetzt. Ich würde einfach reinschmeißen, weil ich finde, das Beispiel, was du aufmachst, finde ich sehr spannend. Das wird ja auch viel bewegt. Für mich wäre die Frage, ob das Pärchen, was du anbringst, nicht sagt, ich treffe die Entscheidung für weniger Arbeit. Ich will natürlich das Optimum an Lohn haben. Na klar, das ist erstmal legitim. Aber ich bin mir bewusst, dass der Lohn natürlich weniger ist, als wenn wir 80 Stunden arbeiten würden. Nehmen wir nur mal den Teil. Der könnte ja in dem Narrativ auch drin sein. Und dann geht es ja gar nicht um Effizienzsteigerung. Dann kann sie ja einfach, oder könnte man ja sagen, okay, 40 Stunden statt 80 ist die Hälfte, gibt die Hälfte Geld, fertig ist. Brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren, vom Gedankengang her, ne? Wenn das zu meinem Weltkonzept oder zu meinem Lebenskonzept passt, dann bin ich fein damit. Dass das dann übrigens gesamtwirtschaftlich Probleme geben wird, davon bin ich auch überzeugt. Das ist bestimmt so. Aber wenn ich nur in meiner Blase dieses Pärchen schaue, dann sage ich, okay, ich habe das legitim ausgehandelt.
Ja, was ist jetzt dann meine Rolle als Führungskraft dabei, zu sagen, okay, ich akzeptiere es, ich organisiere es, ich schaffe andere Rahmenbedingungen in dem Teil, also darauf zu reagieren, weil ich sonst, sag mal, null Arbeitskräfte hätte, Prozent Arbeitskraft hätte, weil die sagen, naja, wir suchen uns dann halt eine Umgebung, wo es anders geht.
Naja, wir nehmen ja auch sonst Leute, die nicht volle Stundenzahl arbeiten. Also darum bin ich da immer fein mit. Ich glaube, die Kombination, Uwe, auf die du hier hinaus willst, ist nach dem Motto, ich suche mir meinen Markt so. Ich will immer mehr, aber ich bin nicht bereit, auch mehr zu leisten oder passend, also wertschätzend zu leisten, um einen neuen Begriff zu schaffen da rein. Das ist ja die große Frage. Wenn beide partizipieren, ist das, finde ich, immer eine ganz, ganz okaye Situation. Und die Arbeitszeit, also die Arbeitszeitdiskussion, die wir jetzt ja gerade auch politisch führen, halte ich für, naja, das ist auch nur eine Seite der Medaille, ne? Also alle mit den Stundenrechnungen, die kann man so und so rechnen. Da kann man dann groß und breit darüber diskutieren, dass da noch ein Schatz ist, der da liegt, ohne Frage. Aber es ist ja nicht so, dass der, wenn man auf den einzelnen Menschen schaut, dass man diesen Trend sieht. Das ist ja Blödsinn, ne? Sondern es ist ja einfach nur eine Verschiebung der Berechnungsmodelle, die wir da machen. Plus die Flexibilisierung, die ja jetzt auch dazu käme. Also zu sagen, okay, 20 Stunden kannst du jetzt auch in 2 Tagen machen. Das käme dem einen sehr gut und gerade recht. Und für den anderen wäre es eine Katastrophe. Also die finden wir ja auch, ne? Also dass es auch darüber nicht funktionieren wird. Also es hat immer alles für und widers. Und auch das zuzulassen, finde ich, in der Diskussion. Und dann sind wir, glaube ich, bei authentischer Führung in dem Sinne, dass man eben sagt, hey, das ist nicht mal so einfach. Also ich kann das nicht einteilen in so oder so. Ich kann jetzt wertebasiert verstehen oder versuchen zu verstehen, warum du nur noch 20 Stunden arbeiten willst. Du musst aber dann auch verstehen, dass das Abstriche geben wird.
Aber die Ansage, deine Grundannahme, ich bin voll bei dir und würde das auch so unterschreiben, weil das die Grundannahme der meisten Menschen auch, ich sag mal, da draußen in unserer Umgebung ist. Dass also Leistung und Arbeitszeit linear sind, ne? Also du arbeitest weniger und deine Ansprüche musst du reduzieren. Nein, die Ansprüche sind ja eine Parabel. Die werden größer und schneller größer als die geleistete Zeit. Das ist leider so in unserer Gesellschaft. Ja, aber jetzt könnte ich ja auch hingehen und das dreidimensional sehen und sagen, hey, lass uns doch deine Potenziale entdecken und deine Ressourcen nutzen, dass du in diesen 20, meinetwegen auch 16 Stunden, ihr kennt ja meine Ansicht dazu, ne? Also ist ja, was bezahlen wir, Anwesenheit oder Leistung? Wir bezahlen oft Anwesenheit, wir brauchen aber Leistung. Und wenn ich jetzt dieses dreidimensionale Ding nehme und sage, dein Lebensmodell sieht so aus, obwohl wir nicht so erfunden sind. Unser Lebensmodell ist nicht auf Freizeit aufgebaut, sondern unser Lebensmodell, als wir erfunden wurden, war ein anderes, auf Arbeit und auf Ergebnis. Und wenn wir jetzt das nehmen und sagen, deine Ressourcen und deine Potenziale in einer geringeren Zeit, wenn du mehr Output haben willst, was auch das dann immer ist an Kohle oder was ich nicht, dann lass uns doch drüber nachdenken, dass wir nicht das Band schneller stellen, sondern dass wir das Ergebnis deiner Aktivität in der geringeren Zeit höher machen. Und dann sagen, bei Effizienz kriegen ja alle immer gleich rote Lampen an und denken, boah, jetzt will er, da ist der Ausbeuter wieder. Stimmt ja aber nicht. Ne? Ihr habt in der vergangenen Folge, habt ihr angefangen, da bin ich ja rausgeflogen leider, über die fehlende, hat Manfred gesagt, die fehlende Zeit, ja, die dafür zur Verfügung steht. Diese Zeit müssen wir vielleicht einfach optimaler für uns nutzen. Und da fängt, glaube ich, authentische Führung an zu sagen, ich will gar nicht, dass du hier und dass diese alleine diese Stundenzählerei oder dieses Stechen oder so, da kriege ich hektische Flecken. Ja, ich zähle Stunden und dafür kriegst du eine Vergütung. Das ist doch der völlig falsche Ansatz, weil du kriegst für eine Leistung eine Vergütung. Und die Leistung kann doch, muss doch nicht immer eine Gerade sein, es kann doch eine Parabel sein. Wo ist das Problem?
Also gehe ich voll d'accord mit. Ne? Im Endeffekt, du hast nur, also wir bekommen halt viele Probleme rein. Wenn wir nochmal zu der Authentizität zurückgehen und wir würden uns jetzt noch ein paar dieser tollen Begriffe mal nehmen, überleg mal, diese Idee, wozu, die dann ja die Führungskraft transportieren soll, was das für dicke, fette Probleme macht. Weil letztendlich in deinem Beispiel hätte die Führungskraft vielleicht ein ganz anderes Wozu als die beiden, die ihre Arbeitszeit reduziert haben.
Aber ich fand das Wort, was du vorhin so schön benutzt hast, nämlich Lohn, ne? Ist ja, du bekommst eine Belohnung für deine Leistung. Und jetzt lass uns doch mal über deine Belohnung auch wirklich real nachdenken. Und nicht, Manfred, ne? Dann kriegst du gar keine, wenn du jetzt nicht auf alle Erpressungsversuche eingehst, dann kriegst du gar keine. Doch, ich kriege mehr Leute sogar, wenn ich authentisch in meinem Unternehmen führe, dass jeder im Unternehmen, auch jeder, eine adäquate Belohnung für seine Leistung bekommt.
Du machst natürlich halt dieses Thema auf, wo wir alle, glaube ich, sehr schnell da sind, ne? Zu sagen, okay, ich kriege ja nicht nur Geld. Ja. In meiner Arbeit. Blöd ist halt, wenn du nur Geld kriegst für deine Arbeit. Dann würde ich auch versuchen, meine Stunden zu reduzieren.
Da ist ja jetzt der Part auch der Empathie, dass ich jetzt den Menschen auch auffange in seiner Familiensituation, in seinen vielleicht auch Nöten. Ja, ich soll jetzt nicht Seelsorger und Psychotherapeut sein, aber ich die Themen eben mit aufzunehmen. Also ich hatte gerade jetzt die letzten Tage, kam da so ein Post durch von auf LinkedIn von einer Frau, da ist die Schwester gestorben und die wollte etwas mehr Urlaub haben und der Chef oder ihr Chef sagte dann, wieso wollen Sie jetzt dafür eine Auszeit oder Urlaub haben? Es ist doch nur Ihre Schwester. Also zum Thema empathischer Umgang mit solchen Reaktionen. Also was dann natürlich bei der guten Frau erstmal zum Totalzusammenbruch führte, weil komplett überhaupt nicht. Ich hab mich gefragt, ob er ins Weiße Haus gegangen war, aber nee, war wahrscheinlich was anderes.
Da steckt ja das Hauptproblem drin. Und auch wenn wir sagen, wir haben diese Büchse der Pandora jetzt geöffnet, der Lohn der Arbeit wird bei uns übersetzt sofort mit schnödem Mammon. Aber wenn du jetzt solche Dinge nimmst wie bei dir, Sven, Anerkennung oder du sagst, Manfred, Empathie, den Menschen wirklich zu kennen, ihn zu verstehen, ihn zu lesen, ihn mitzunehmen, ihn anzusprechen, dann ist es ja durchaus denkbar, und das wollen wir gar nicht, dass möglicherweise für weniger ein Mitarbeiter bei mir bleibt, weil er es wertschätzt, die Arbeit in diesem Team, die Herausforderungen, die Selbstständigkeit, die Freiheiten, die alles das, was ich ihm bieten kann als authentische Führungskraft, wenn ich den Mut dazu habe, ja. Und dann bleibt er bei mir und leistet bei mir mehr als manch anderer.
Vielleicht geht er auch deshalb.
Kann ja sein.
Also das finde ich zum Beispiel auch ganz wichtig. Also die Idee, die dahinter steckt, ist ja, dass das auf viele matchen würde. Aber das muss nicht auf alle matchen. Also es wird Leute geben, die sagen, nee, das will ich so nicht, jetzt gehe ich.
Und jetzt komme ich mal wieder als Träumer. Ja, jetzt komme ich als Träumer und sage einfach, hey, der geht dann vielleicht auch, aber vielleicht sogar mit meiner Unterstützung. Warum eigentlich nicht? Ja, und wir bleiben danach Freunde und gehen nicht vor Gericht. Das Thema hatten wir schon öfter hier.
Das Thema könnten wir noch endlos fortschöpfen. Die Zeit schreitet voran. Diesmal sind wir alle drin geblieben. Und wir schauen mal, wie wir jetzt die Folgen dann nochmal weitermachen in dem ganzen Teil. Ihr da draußen bleibt uns gewogen, bleibt gespannt. In 14 Tagen kommt ja die nächste Episode auf euch zu. Macht's gut. Ciao.
Danke fürs Dabeisein. Weitere Infos und Links findest du in den Shownotes. Natürlich freuen wir uns über ein Like, abonniere den Podcast oder Kanal und aktiviere die Glocke, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.